Als Andreas letztes Mal hier stand, sagte er, dass das letzte Mal, dass er über die Vision predigen wird. Für mich ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich über die Vision predige. Obwohl mich zeitlich genau der gleiche Zeitrahmen mit dieser Vision verbindet wie Andreas auch. Also für mich ist es eine besondere Freude, auch eine Ehre, das heute für euch zu tun. Und wir fangen da gleich mal an. Wenn ich drücke, muss ich einfach so drücken. An ist. Jawohl. Das ist schon wieder einer zu viel. Okay. Unsere Vision lautet, immer mehr Menschen finden in unserer Gemeinde ein Zuhause, lernen Gott kennen und werden zu hingegebenen Nachfolgern Christi. Heute Morgen legen wir unseren Blick auf den zweiten Abschnitt dieser Vision, finden in unserer Gemeinde ein Zuhause. Wir haben für unsere Vision, zu jedem einzelnen dieser Punkte, auch noch das sogenannte Kleingedruckte, das wir nie vernachlässigen wollen. Und das lautet für den zweiten Punkt, wir erleben Gott als liebevollen Vater. Darum setzen wir uns ganz dafür ein, dass unsere Gemeinde ein Raum der Geborgenheit ist, in dem wir uns gegenseitig annehmen und füreinander da sind. Warum ist das wichtig? Wenn man das einfach so liest, immer mehr Menschen finden in unserer Gemeinde ein Zuhause, könnte man auf den Eindruck kommen, das passiert einfach so. Ja? Und hier wollen wir betonen, dass wir uns dafür einsetzen, dass das auch geschieht. Das hängt davon ab, wie wir mitarbeiten, wie wir gehorsam sind, mit welcher Leidenschaft wir an Werk Gottes dabei sind. Wir wollen an einem Zuhause mitarbeiten. Da haben wir zwei Schwierigkeiten, ganz viele Schwierigkeiten, aber zwei will ich mal betonen. Das eine ist unsere unterschiedliche Vorstellung von Zuhause. Das ist geprägt durch unsere eigene Kindheit, wie unsere Eltern uns erzogen haben, vielleicht auch durch unsere eigene Familie, wie wir jetzt Familie leben und unsere Kinder erziehen, auch durch unsere Erfahrungen in früheren Gemeinden, was wir nicht wollen, was wir auf keinen Fall wollen, was wir unbedingt wollen. So bringen wir unsere Historie mit und die kann ganz unterschiedlich sein. Ein schönes Beispiel war, um das mal Sachen zu erläutern, dieser familiäre Hintergrund. Das war bei Ricardo und mir, als wir nun jung verheiratet waren, haben wir auch in einer Situation unsere Erfahrung unseres Elternhauses mit reingebracht. Samstagmorgens war und wir lagen im Bett und die Zeit verstrich und wir dachten im Prinzip einer von dem anderen, wann steht er denn endlich auf und macht Frühstück? Hängt das mit der Erfahrung zusammen, dass bei Ricardas Familie das so war, dass der Vater aufgestanden ist, hat der Mutter das Frühstück ins Bett gebracht? Und meine Erfahrung war, dass meine Mutter frühmorgens Kaffee gekocht hat für alle und wenn die Familie dann so einkam, hat sie alle herzlich begrüßt. Und ohne dass wir, da haben wir natürlich nicht drüber gesprochen vorher, wie wir uns das so vorstellen. Aber dann kommt es so, diese unterschiedliche Erwartungshaltung, dass man einfach erwartet, wie etwas zu sein hat, ohne dass man drüber spricht. Und hiermit der Konsequenz, dass gar nichts mehr passiert. Das ist natürlich ganz übel, das wollen wir für unsere Gemeinde nicht. Aber das zeigt uns auf, wie die Schwierigkeiten ist, wie unterschiedlich wir unsere Vorstellung haben, wie wir Gemeinde, wie wir ein Zuhause definieren. Und die zweite Schwierigkeit ist unsere Jahreslosung. Ach so, Home Sweet Home, das ist natürlich das, was wir alle wollen eigentlich, auch für unsere Gemeinde. Die zweite Schwierigkeit, die wir haben, ist unsere Jahreslosung. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, heißt es im Hebräerbrief. Wie kann unsere Gemeinde da überhaupt ein Zuhause sein? Wenn wir genau woanders hinarbeiten, wir wollen ja die zukünftige Stadt haben. Wie können wir daran arbeiten, dass unsere Gemeinde ein Zuhause wird? Und mit diesen beiden Schwierigkeiten sind wir konfrontiert. Was prägt denn nun unser Zuhause? Was soll unsere Gemeinde als Zuhause prägen? Nicht unsere Vorstellungen, die sollen die Gemeinde in erster Linie prägen, sondern das Wort Gottes. Gott selbst soll unsere Gemeinde prägen. Und im Folgenden möchte ich euch eine biblische Wahrheit, die ganz einfach ist, mal etwas entwickeln, die so, wie ich meine, so viel Kraft hat, uns zu verändern, auch unsere Vorstellung von Gemeinde und die eigentlich die gesamte Geschichte der biblischen Offenbarung zusammenfasst. Wie gesagt, eine einfache Wahrheit, Gottes ewiger Plan war und ist, unter seinem Volk zu wohnen. Gottes ewiger Plan war und ist, unter seinem Volk zu wohnen. Gott hat vielfältige Absichten gehabt in der Geschichte. Nicht allein, dass er die Erde erschafft oder dass er sich ein Volk formt. Nicht allein ein Volk zu regieren als König, Gesetze zu geben oder Erlösung zu bringen, weil man diese Gesetze nicht einhalten kann, oder Heiligung für sein Volk. Gottes ewiger Plan war und ist, unter seinem Volk zu wohnen. Und nehme ich euch gerne mal in ein paar Bibelverse mit hinein. Wenn wir diese grundlegende Wahrheit begriffen haben, das wird, wie gesagt, Kraft haben, zu uns zu verändern, auch die Art und Weise, wie wir Gemeinde leben, wie wir uns auf unsere Versammlung, auf unseren Gottesdienst vorbereiten. Wenn ich hingehe und weiß, Gott wohnt hier in der Gemeinde, wohnt unter uns, unter den Gläubigen, bin ich sicher, dass das unsere Erwartung auch von Gemeinde verändern wird. Einige historische Ereignisse, und das ist auch wichtig, dass wir die als historische Ereignisse verstehen und nicht als Märchen, die wollen uns dabei helfen, wie wir das verstehen können. 5 Bilder möchte ich euch aus der Bibel nehmen. Das sind keine Bilder, die ich jetzt male, sondern das sind Geschichten, Ereignisse aus der Vergangenheit, wie Gott selber Bilder malt, um uns eine Vorstellung dazu geben, wie er sich ein Zuhause mit seinem Volk vorstellt. Wie gesagt, 5 Bilder, und der erste zum Gott wohnt bei seinem Volk ist der Garten. Das ist der Teil der Schöpfungsgeschichte, der ersten 3 Kapitel vom ersten Buch Mose. Und da lesen wir, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat, und dann im ersten Mose Kapitel 2, Vers 15, Verse 18 und Kapitel 3, Vers 8. Da möchte ich mal 3 Verse rausnehmen, die uns das beleuchten. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Vers 18. Gott, der Herr, dachte, ist es nicht gut, dass der Mensch so allein sei? Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Und Kapitel 3, Vers 8. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Ich denke, die Geschichte ist euch bekannt. Warum habe ich jetzt nun gerade diese Punkte rausgegriffen? Was ist das Wichtigste dabei? Im Schöpfungsbericht vorher heißt es, dass Gott große, herrliche, anzusehende Bäume gemacht hat und Früchte daran, die wohlschmeckend waren. Gott hat den Menschen nicht einfach nur geschaffen, um zu überleben, nur dass er dahin vegetiert, wenn man so will, an den als Vegetarier mit den Pflanzen, sondern das war schon auch was fürs Auge, für den Gaumenschmaus. Das konnte man genießen, mehr als nur zum Leben nötig war. Und wir dürfen uns diesen Garten auch nicht als Schrebergarten vorstellen. Also rechts neben der Terrasse die Rosen, hinten weiter links dann ist Gemüse und Tomaten. Das war ein ganz anderer Bereich, was Gott hier den Menschen gegeben hat. Das eine, was daraus deutlich war, das war Sicherheit. Ein eingeschlossenes Areal. Nach dem Sündenfall sehen wir, dass Gott Engel vor die Tore gestellt hat, um zu bewachen. Also da konnte man nicht einfach reinkommen. Das war schon abgegrenzt. Reservat, naja, dieser Begriff ist so ein bisschen missverständlich. Aber es ist wie ein Park, eine Ära, ein Bereich, der eingeschlossen und eine Sicherheit bot. Dann das zweite ist natürlich die Versorgung. Wir haben diesen anderen Begriff von uns, Garten Eden oder Paradies, also ein Ort, in dem man sich gerne aufhält, der gut ist, der schön ist. Wir würden heute sagen, keine Klimakatastrophen, keine Wetterprobleme, das war schön, das war perfekte Umgebung. Ein Ort der Harmonie und Partnerschaft. Gott gibt dem Adam die Eva an die Seite als Ergänzung und als Gegenüber. Das hat auch bis zu einem gewissen Grad funktioniert, dann leider nicht mehr. Und es war ein Ort göttlicher Begegnung. Das ist hier der letzte Vers. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Also ich weiß nicht, ob ihr euch dieses Bild mal so vor Augen hält. Man fängt natürlich an, also bei mir entstehen da sofort irgendwelche Bilder im Kopf. Das ist auch gut, das sagt ja Gott, das sollten wir eigentlich nicht machen, aber diese Beziehung, diesen Gedanken, dass Gott durch diesen Garten geht, hindurchgeht und man Kontakt zu ihm haben kann, das ist ein Begriff, also ein Bild, das fasziniert mich. Also bei mir kommt automatisch der Gedanke dabei auf, da wäre ich auch gern dabei gewesen. Das hätte ich gern erlebt, wie sowas möglich ist. Was ist denn nun dieser Garten eigentlich genau? Der Garten ist wie ein Tempel. Genau das müssen wir uns vorstellen. Das wollte der Autor in diesen Texten beschreiben. Ein Tempel, den Gott selber gemacht und geschaffen hat. Was ist denn ein Tempel? Ein abgegrenzter Bereich, in dem der Mensch Gott begegnen kann. Hier im Garten Eden kann der Mensch Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen. Und da wird uns deutlich, da ist dieser Garten Eden ein Muster, ein Prototyp für das, wie Gott sich das Zusammenleben zwischen ihm und den Menschen vorgestellt hat. Ungehinderte Partnerschaft, jederzeit mit ihm reden können, von Angesicht zu Angesicht. Gott mitten in seinem Volk. Und das richtig zu verstehen, das tun wir das bitte nicht als Kindergeschichte ab. Das ist Gott so wichtig, dass das in der Bibel steht. Und wir sehen das nachher, da komme ich auch noch dran, wie dieses Bild, Gott wohnt in seinem Volk, die ganze Bibel durchzieht. Diese Leidenschaft Gottes für sein Volk wird da deutlich, für seine Menschen, die er geschaffen hat. Wenn du auch diese Sehnsucht hast, da wäre ich gern dabei gewesen, dann kann ich dich beruhigen, dann bist du nicht in der Kategorie der religiösen Spinner, sondern dann ist das etwas, dass Gott diese Sehnsucht auch in den Menschen hineingelegt hat, ihn zu suchen, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen und mit ihm zu leben. Und wir sehen auch daran, das ist nicht unsere Idee, mit Gott ein Zuhause zu bauen. Auch wenn wir das in unserer Vision haben, wir wollen ein Zuhause bauen, ist das nicht unsere Idee. Gottes Idee ist immer schon gewesen, ein Zuhause für die Menschen, die er liebt, zu haben. Und kommt, und das wissen wir leider in dieser Geschichte, bleibt das nicht so, der hinlänglich bekannte Sündenfall mit allen seinen Konsequenzen. Gott schickt den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bearbeitet, aus dem er gemacht war. Also da war nicht nur einfach mehr greifen in die Bäume und leckere Früchte essen, sondern jetzt war harte Arbeit angesagt als Folge des Fluches. Aber vor diesem Hintergrund, dass der Garten ein Tempel war, wird uns deutlich, dass das nicht nur die Vertreibung aus dem Schlaraffenland war, sondern Gott hat sich seinem Volk entzogen. Die Gemeinschaft mit Gott war nicht mehr möglich, wie das vorher möglich war. Und diese Trennung von Gott ist viel mehr als nur die Vertreibung aus dem Paradies. Das ist die Katastrophe schlechthin. Auch das ist etwas, was wir uns heute in keinem Fall wünschen. Das zieht sich immer wieder durch das Volk Gottes auch durch. Gott baut ein Haus und der Mensch weiß es nicht zu schätzen. Die nächsten einigen Jahrhundert Jahre werde ich jetzt etwas abkürzen. Euch zuliebe, in meiner Stimme natürlich auch zuliebe. Gott malt sich immer wieder als fürsorglicher Gott uns Menschen vor Augen. Er spinnt diesen Faden weiter und sagt, ich will doch, aber dafür habe ich das Ganze hier gemacht. Ich habe die Menschen gemacht und die Erde gemacht. Ich will doch mit meinem Volk wohnen. Und er macht sich ein Volk. Wir wissen das über die Väter Abraham, Isaak, Jakob, Noah und noch vorneweg. Also er führt dahin, dass seine Menschen, die Menschen seines Wohlgefallens zu einem großen Volk werden. Aber, und das ist gut, das ist ja gut, dass er das verhat, aber das Ganze passiert in Ägypten, in der Sklaverei. Und das ist wieder schlecht. Das soll auch nicht so bleiben. Also führt er sein Volk aus Ägypten heraus. Und wir sehen das auch im Alten Testament ganz oft, beschreibt sich Gott selber, ich bin der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Also hier malt uns Gott uns selbst als Erlöser vor Augen. Und Gott begegnet seinem Volk nach dem Auszug am Berg Sinai. Dort wohnt er aber nicht. Er kommt zwar herab, aber er wohnt da nicht. Und er sagt zu Mose, sieh, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk höre, wenn ich mit dir rede und für immer glaube. Man könnte, wenn man so will, sagen, dieser Berg Sinai wird zu einem vorübergehenden Tempel. Auch dort begegnet der Mensch, in diesem Fall aber nur Mose, Gott direkt. Der kriegt die Tafeln des Bundes. Aber Gott will mehr. Gott will nicht nur mit Mose begegnen, er will mit seinem ganzen Volk zusammen wohnen. Und da kommen wir zu dem zweiten Bild nach dem Garten. Das ist die Wohnung. 2. Mose, Kapitel 25 lesen wir. Der Herr befahl Mose, sagt den Leuten von Israel, sie sollen mir eine freiwillige Abgabe leisten. Jeder, der etwas geben möchte, soll es herbeibringen. Es kann Gold, Silber und Bronze sein, blaue, rote und karmesinrote Wolle, Leinen und Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle, Delfinhäute, Akazienholz, Öl für die Lampen, wohlriechende Zutaten für das Salböl und für die Weihrauchmischung. Oder Karneolsteine und andere Edelsteine zum Schmuck für Amtsschurz und Brusttasche des obersten Priesters. Mit Hilfe dieser Gaben sollen die Israeliten mir ein Heiligtum errichten, denn ich will unter ihnen wohnen. Ich zeige dir jetzt das Modell meiner Wohnung und der dazugehörigen Geräte, damit ihr es genau nach diesem Muster herstellen könnt. Ihr sollt mir ein Heiligtum errichten, denn ich will unter ihnen wohnen. Und hier wird auch deutlich, zu dem Gesetz, auch nicht nur den 10 Geboten, sondern dem ganzen Gesetz, kommt noch etwas anderes hinzu, was Gott seinem Volk gibt. Seine Wohnung unter seinem Volk. Das Zelt Gottes sollte der Mittelpunkt des Lagers sein. Gott wohnt unter seinem Volk. Also so muss man sich das vorstellen, wie das auch früher immer üblich war. Der König wohnte zentral und das Volk drumherum. Und jeder, jeder Israeli, der gefragt worden wäre, wo ist denn Gott? Wir sagen können, drittes Zelt links. Auch das ist für mich wieder etwas klasse. Wenn ich mir das vorstelle, sowas wäre möglich gewesen. Ist das nicht unglaublich? Da wäre ich wäre gerne dabei gewesen. Aber auch hier kommt es wieder anders. Noch während Gott seine Pläne für diese Wohnung oben auf dem Berg macht, macht sich das Volk unten schon das goldene Kalb. Und es gibt wieder hat das fatale Konsequenzen. Ähnlich wie im Garten Eden. Aber, muss man sagen, hier erkennen wir auch, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Gott sagt, geh jetzt und führe das Volk an den Ort, den ich dir gesagt habe. Mein Engel wird vor dir hergehen, aber ich selbst werde nicht mit euch ziehen. Ihr seid ein widerspenstiges Volk und ich müsste euch deshalb bestimmt unterwegs vernichten. Und dann fleht Mose zu Gott und sagt, woran sollen wir denn erkennen, dass wir in deiner Gunst stehen, ich und dein Volk? Doch nur daran, dass du mit uns ziehst und uns dadurch vor allen anderen Bewohnern der Erde auszeichnest. Nicht nur mich, sondern auch dein ganzes Volk. Also Mose sagt hier, das ist doch das, was uns auszeichnet ist, dass du bei uns bist, Gott, unter uns wohnst. Dann schick doch nicht nur deinen Engel mit, sondern geh du selber mit uns. Wohne doch bei uns, bleib bei uns. Und Gott sagt, ich werde auch diese Bitte erfüllen, weil du in meiner Gunst stehst und mein Vertrauter bist. Das Erstaunliche ist, auch hier sagt Mose, das, was uns als Volk auszeichnet, ist nicht unsere Rechtsprechung, unsere Philosophie, unsere Bildungslandschaft oder unser Reichtum, unsere gute Struktur, unsere Theologie, sondern was uns auszeichnet ist, dass du mit uns gehst. Gott gewährt seinem Volk seine Nähe, das Zelt wird gebaut und Gott hält sein Versprechen. Und da ist es erstaunlich, wie sich das Volk begeistern lässt. Sie sammeln für dieses Zelt und sammeln und sammeln und sammeln und sammeln und sammeln. Und irgendwann muss Mose sagen, stopp, das reicht jetzt. Wir haben mehr gesammelt, als wir verarbeiten können. Der Traum eines jeden Gemeindekassierers. Wir lesen, von da an schlug Mose jedes Mal, wenn das Volk Rast machte, außerhalb des Lagers dieses Zelt auf. Er nannte das Zelt der Begegnung mit Gott. Luther führt das als Stiftshütte. Und hier sehen wir schon eine Konsequenz der Sünde des Volkes. Das Zelt ist zwar da, die Wohnung Gottes, aber außerhalb des Lagers. So war es nicht gedacht. Und jetzt geht es weiter. Natürlich, das Volk wandert genauso in dieser Form 40 Jahre. Und es dauert noch einige Jahrhunderte, auch in der Richterzeit, nachdem das Volk Israel schon längst im verheißenen Land war, bis ein Tempel gebaut wurde, ein richtiger Tempel, das, was wir als Tempel verstehen, so ein aus Steinen und mit festem Mauerwerk. Da sagt Salomo, als er den Tempel einweiht, Gott Israels, lass doch in Erfüllung gehen, was du meinem Vater David, deinem Diener, versprochen hast. Aber bist du nicht viel zu erhaben, um bei uns Menschen zu wohnen, ist doch selbst der ganze weite Himmel zu klein für dich. Wie viel mehr dann dieses Haus, das ich gebaut habe. Herr, mein Gott, achte dennoch auf mein demütiges Gebet und höre auf die Bitte, die ich heute vor dich bringe. Richte deinen Blick Tag und Nacht auf dieses Haus, von dem du gesagt hast, hier soll mein Name wohnen. Höre mich, wenn ich von dir aus zurufe. Gott wohnt immer noch bei seinem Volk. Wir sehen das, er macht das auch deutlich durch eine Rauchwolke, die auf dieses Gebet hinkommt. Er sagt, ich bin da, ich bin präsent. Ich bin bei euch. Und das ist auch etwas Interessantes, was man da bei mir merkt, was mich fasziniert hat. Gott, dieser erhabene Gott, von dem Salomo gesagt hat, du bist doch viel zu groß. Die Erde ist deiner Füße Schemel, heißt es. Dieser erhabene Gott wohnt in einem Haus, da sagt Salomo schon, das ist schon irgendwie sonderbar. Das kann ja irgendwie nicht sein. Wir merken hier viel, das Wohnen Gottes geht schon, der Theologe würde sagen, ein transzendenter Gott, der wohnt nicht nur in diesem Haus, sondern der ist allgegenwärtig, allmächtig, überall eigentlich anzufinden. Und was aber trotzdem interessant ist an dieser Situation, wie Gott sich an Menschen bindet. Die Nomaden ziehen in der Wüste umher und Gott zieht mit ihnen mit. Gott ist dabei. Die lassen sich nieder, bauen sich Häuser, bauen ihrem Gott ein Haus und Gott ist auch wieder dabei. Also ich finde das schon ziemlich demütig von einem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, sich so an vergängliche Menschen zu binden. Aber das ist das, was er wollte. Er wollte in seinem Volk wohnen. Auch hier hatten wir aber keine ungehinderte Gemeinschaft zu Gott. Gott wohnt zwar da, aber eine ungehinderte Gemeinschaft, ein Reden von Angesicht zu Angesicht, das war Mose möglich und es war dem Hohepriester im Allerheiligsten möglich, aber dem allgemeinen Volk nicht. Die durften dort nicht hinein. Noch wieder ein paar Jahrhunderte weiter. Und auch in der Folge dessen, was passiert, der eine mag jetzt schon vielleicht weiterspielen, weil es jetzt kommt. Wie begegnet Gott den Menschen? Im Sohn. Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort wurde Fleisch, ein Mensch aus Fleisch und Blut, und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus wohnte unter uns. Auch das wird wieder deutlich. Das ist das, was Gott von jeher wohnte. Er wohnte unter uns. Das Wort, das da benutzt wird, ist genau das, was wir vorher schon gehabt haben. Das Zelten, Wohnen, Zelten. Gott schlägt sein Zelt bei den Menschen auf. Und auch da erscheint bei mir wieder die Sehnsucht. Da wäre ich gern dabei gewesen. Matthäus schreibt das in einer ähnlichen Form. Er sagt, dass der Sohn Gottes den Namen Immanuel bekommen soll, ganz zum Anfang seines Evangeliums. Gott ist mit uns. Und am Ende seines Evangeliums sagt er, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Gott möchte mit seinen Menschen, mit den Menschen seines, die er geschaffen hat, zusammen sein. Die drei Punkte haben wir, der Garten, die Wohnung, der Sohn und jetzt die Gemeinde. In der Apostelgeschichte 17 predigt Paulus, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Und er schreibt an die Christen in Korinth, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Im Epheserbrief lesen wir, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr auch als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Die Gemeinde Gottes ist jetzt der Ort, wo Gott wohnt. Wir sind der Tempel, in dem Gott sich offenbart, damit die Menschen Gemeinschaft mit Gott haben können. Das ist schon schwer zu verstehen. Und da muss ich sagen, wenn ich vorher immer gesagt habe, da wäre ich gern dabei gewesen, da kann ich es jetzt sagen, da bin ich, genau da bin ich. Da bin ich mittendrin und freue mich auch sehr dafür. Petrus hat in anderer Stelle geschrieben, dass das, was Gott für die Gemeinde, für die uns Christen heute vorbereitet hat, so großartig ist, dass alle Propheten des Alten Testamentes darauf geforscht haben, gesagt haben, das würde ich auch gerne haben. Das heißt, auf einmal ist das, was ich habe, viel größer als das, was vorher gewesen ist. Größer als der Garten Eden, größer als eine Stiftshütte im Volk Gottes. Und das prägt, als ich das jetzt vorbereitet habe, mich das doch auch sehr beeindruckt und mich motiviert, mich mit dem Volk Gottes noch mehr auseinanderzusetzen. Und der letzte Punkt, die Stadt, die ewige Stadt. In der Offenbarung lesen wir, Kapitel 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Hier schließt sich der Kreis wieder. Nach dem, was wir im Garten Eden gelesen haben, macht Gott deutlich, wie er sich die Ewigkeit vorstellt. Er wohnt mit seinem Volk. Er wohnt in einer Stadt unter den Menschen. Was sollte unsere Gemeinde, unser geistliches Zuhause prägen, wenn nicht dies? Gott wohnt unter uns. Und wenn du das merkst, auch gibt mir auch wieder Begeisterung, da will ich gerne hin. Aber diese Vorstellung, Gott wohnt unter uns, jetzt hier, gerade in diesem Moment, begeistert dich das oder macht dich das vielleicht etwas ungemütlich, weil du dich beobachtet fühlst? Gott sieht alles, das ist so das, was man seinen Kindern sagt, aber Gott ist in der Tat allwissend, er kennt dich ganz genau. Das ist nicht nur Drohung, sondern das ist eine wundervolle Verheißung, er weiß, was nötig ist für dich. Mich begeistert diese Vorstellung davon zu wissen, dass der heilige, mächtige Gott, der Schöpfer dieser Welt, sich an vergängliche Menschen wie uns in seiner Gemeinde bindet, in einer Gemeinde wie unserer, aber auch in der christlichen Gemeinde weltweit. Dass er sich an uns bindet, dass er einen Bund mit den Menschen schließt. Das ist für mich faszinierend. Du schenkst nach dem Gottesdienst Kaffee aus, dann bedenke, Gott wohnt unter uns. Du begleitest die Teenager ins Schwimmbad, Gott wohnt unter uns. Du singst Lieder zur Ehre Gottes, Gott wohnt unter uns. Der Blick auf die Ewigkeit, diese wunderbare Stadt, die da kommt, die soll uns nicht nur vertrösten, irgendwann wird alles besser, soll uns Mut machen, heute daran zu arbeiten, was Gott bei der Erschaffung der Welt vorgesehen hat und was sein Ziel in Ewigkeit ist. Er will unter seinem Volk wohnen. Und dann macht mir das auch viel Mut, wenn wir diese Jahreslosung haben, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das soll jetzt schon unsere Gemeinde prägen. Da wollen wir hin. Und das ist für mich mehr als nur zu sagen, das hat doch alles keinen Sinn, was wir hier tun. Ist doch eh alles vergänglich. In der Zukunft wird es besser. Sondern genau das, der Blick, den wir über Gottes Vorstellung mit dem Zuhause, das wir mit ihm gemeinsam haben, das sehen wir, das ist von der Ewigkeit, der Vergangenheit bis zur Ewigkeit in der Zukunft genau das gleiche Bild. Und das soll uns prägen. Wir erleben Gott als liebevollen Vater, darum setzen wir uns ganz dafür ein, dass unsere Gemeinde ein Raum der Geborgenheit ist, in dem wir uns gegenseitig annehmen und füreinander da sind. Also uns als Gemeinde zeichnet nicht aus, dass wir ein tolles Kinderprogramm haben. Da gibt es andere Gruppen, Sportvereine vielleicht auch, die das haben. Uns zeichnet nicht aus, dass wir so eine tolle Technik haben, obwohl ich darüber begeistert bin, hier mit Sound und Licht und so. Das zeichnet auch nicht aus, dass wir so ein schönes Haus haben. Das ist nicht das Merkmal, was uns als Gemeinde ausprägt, sondern dass wir sagen können, Gott wohnt unter uns. Gerd Schnitter schreibt zu seinem Lied, das wir gleich singen werden, meine erste Reaktion auf diesen Text war, hoppala, na, ihr habt's gelesen. Den kann man doch nicht singen, das klingt viel zu trübsinnig. Und dann hat es tatsächlich eine ganze Weile gedauert, bis ich diesen ersten Eindruck hinter mir lassen konnte. Der Text steht im Hebräerbrief mitten in einer Auflistung von Hinweisen, wie wir uns als Christen und christliche Gemeinde verhalten sollen. Unser Leben wird verändert, weil Jesus Christus am Kreuz unsere Sünde gesühnt hat. Gleichzeitig wird es von einem neuen Ziel bestimmt, auf das wir zugehen. Zwar sind wir auch als Christen nur Durchreisende in dieser Welt, aber wir haben ein Ziel, eine bleibende Stadt. Darauf richten wir das Augenmerk. Das suchen wir, danach streben wir. Das bestimmt unser Leben. Das verändert alle Werte und Maßstäbe. Der Blick auf dieses Ziel bedeutet für uns keine pessimistisch resignierte Abwendung von der Welt. Auf eine bleibende Stadt zuzugehen, macht unser Leben erst richtig sinnvoll. Es erfüllt uns mit Freude und Sehnsucht und diese Hoffnung bringt mich nun doch zum Singen. im Alten Testament, und das ist der letzte Bibelvers, Sacharja, offenbart Gott eine Sicht seines Volkes, wie das ist, wenn er unter uns wohnt. Dass das nicht nur Auswirkungen für uns hat, dass es gut ist, das kann man sich natürlich vorstellen. Aber er sagt, so spricht der Herr Zebaoth, es werden noch viele Völker kommen und Bürger vieler Städte, und die Bürger einer Stadt werden zu anderen gehen und sagen, lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen, den Herrn Zebaoth. Wir selber wollen hingehen. So werden viele Völker, Heiden und Scharen kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr Zebaoth. Zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Also wenn wir uns darum bemühen, Menschen zu gewinnen, dann tun wir das natürlich auch mit der Hilfe eines guten Programmes. Aber das, was zieht, ist, dass die Menschen merken, hier in Rheinbach, auf der ganzen Welt, Gott ist mit seinen Christen. Er möge seinen Segen dazu geben und ja, uns Weisheit und Gedanken, wie wir das umsetzen im Alltag. Ich möchte noch mit euch beten. Himmlischer Vater, du hast uns vor Augen geführt, wie sehr du dich danach sehnst, mit deinen Menschen zusammen zu sein, unter ihnen zu wohnen, deinem Volk, deinem großen Volk. Und wir sehen in der Geschichte, wie du es immer wieder geschafft hast, wie du gnädig warst mit Menschen, die sich von dir abgewandt haben. Du hast trotzdem dein Volk dorthin geführt, wo du es wolltest. Danke, dass du etwas Großartiges für uns noch im Ausblick hast. Die Ewigkeit mit dir, ungehinderter Zutritt zu deiner Gegenwart. Wir werden reden können mit dir, so wie Mose es getan hat. Hilf, dass uns dieser Gedanke, dass das, was du für uns vorbereitet hast, was dir wichtig ist, dass das unser Leben heute prägt und dass wir dich darüber anbeten und dir Danke sagen. Amen.